1, 2, 3, 4.
24,000 people.
24,000 people.
And now we're in season 13. Presented by Fear Fake. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieser Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 13 ist Clemens Faustenhammer, Head of Group Resilience Management bei der RBI, passionierter Börsianer und Finanzblogger und viel mehr, und darüber werden wir jetzt reden. Lieber Clemens, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, freut mich sehr, auch bei dir hier im 9. Bezirk am Äußergrund zu sein.
Richtig. Und Spoiler, es war eins der leibendsten Vorgespräche, aber ich bin mir sicher, das wird man dann auch im wirklichen Talk jetzt on tape hören. Ja, Clemens, fangen wir mal an. Wie hat's bei dir begonnen, dich für den Kapitalmarkt im weitesten Sinne zu interessieren? Weil dein beruflicher Weg hat ja irgendwie auch anders begonnen. Und ich steige mal ein, was du selbst auf LinkedIn eingegeben hast. 2008. I-Quadrat oder E-Quadrat? Hilf uns da auf die Sprünge, bitte.
Wir haben es E-Quadrat damals genannt. Und E-Quadrat, ich glaube, ja. Die gibt es noch immer. Ja, das ist eine Marketingabteilung oder okay, auch Digitalabteilung wahrscheinlich, wie man heute sagt. Allerdings war ich da weniger in der Digitalisierung oder in der Vermarktung von digitalen Produkten verantwortlich. Man indirekt wahrscheinlich schon. Aber ich war in der Content Creation, wie man heute sagt. Also okay, schreibend, ne, journalistisch unterwegs neben dem Studium und habe dort mit anderen gemeinsam Weltfußball.at ins Leben gerufen.
Bist du deppert? Ich glaube, wir müssen dann eine Sportsonderfolge auch noch machen.
Ja, das sehr, sehr das gerne. Ja.
Irgendwie, wir nehmen auf jetzt am Tag des Beginns der Fußball-Europameisterschaft und ich glaube, da rutscht uns nachher noch was raus. Ja, jetzt habe ich einen Gast von C-Quadrat gehabt aus der Finanzbranche, dann E-Quadrat und dieses Q ist auch in der nächsten Station beim MQ, beim Museumsquartier, eine Konstante. Was hast du denn dort gemacht?
Ganz was anderes. Das war auch, muss ich sagen, der erste Fulltime-Job.
Ja.
Wiewohl vorher auch, aber eher auf flexibler Basis, nehmen wir es mal so. Wir haben, also damals war ich im Museumsquartier zuständig für die Betriebsführung, das heißt vor allem das Thema Immobilienmanagement. Ja, man muss sich ja vorstellen, das Museumsquartier hat neben den vielen kulturellen oder Kulturinstitutionen, die man halt kennt, na, Leopold-Museum, sehr bekannt am UMOG, ja, Architekturzentrum, aber auch viele einzelne Vermieter noch, ja, die, also Mieter, die dort wohnen, ja, Wohnungsmieter, und wir haben halt unter anderem die schöne Aktivität wie einer Betriebsabrechnung gemacht, ja, also wo dann die Betriebskosten weiterverrechnet werden. Ja, da steht man halt wirklich in den sozialen und oft auch notwendigen empathischen Austausch mit den Mietern, und das war schon ein sehr interessantes Spannungsfeld, sage ich mal. Ne? Sehr viel los im Museumsquartier. Ich weiß nicht, wie viele Leute durchgenommen haben. Es müssen ja Zehntausende, Hunderttausende wahrscheinlich sein. Ja, und trotzdem noch diese, ja, kulturelle Oase, wie es ja gerne genannt wird, ja, und dort zu wohnen war sicher ein sehr interessantes, oder ist eine sehr interessante Location in Wien.
Wie viel Kultur kriegt man da mit? Für mich ist das ein Wohlfühlort. Ich gehe da immer wieder gerne durch, also ganzen Hektik rundherum. Wie viel Kultur kriegst du mit neben dem Job dort?
Es ist ja doch schon fast 15 Jahre her, aber ja, eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Ja. Ich muss auch sagen, meine Kultur war eher am Fußballplatz immer zu Hause, ja, beziehungsweise Fankultur. Ja.
Habe ich schon gesagt, dass wir dann eine Sonderfolge machen werden. Ja, die können wir dann da verlinken, weil die ist zum Zeitpunkt, wenn dieser Talk erscheint, schon erschienen. Und dann werden wir sehen, was unsere Einschätzungen wert waren, weil dann ist ja die Europameisterschaft schon mittendrin, sagen wir mal, am 26.04., wenn die Folge gesendet wird.
Ja, genau. Da bin ich auch schon gespannt, weil
wir haben ja viel Plätzchen geredet.
Zum Glück haben wir nur 24 Tipps. Ja.
Genau.
An der Börse ist es ein bisschen anders.
An der Börse ist es anders. Zu der kommen wir jetzt immer stärker. Und die nächste Station, er kommt näher. Unicredit, Donaustadt zum Teil auch, hast du mal im Vorgespräch erzählt, Kaiserwasser, Bereiche IT, Real Estate. Ja, er nickt. Und
ja, der Einstieg dann in die Finanzindustrie endgültig, ja, das war so 2011, 12 herum, ja, war ein totaler Wechsel eigentlich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Jetzt hast du Real Estate gesagt, ja, aber Real Estate war damals eine Episode, wo ich in der gewerblichen Immobilienfinanzierung mitgearbeitet habe.
In der Finanzierung, also gar nicht im Gebäudemanagement, nein, wie im MQ irgendwie.
Ja, aber da gab es auch ein Projekt, was mittlerweile, oder ja, Projekt, ein Entwicklungsprojekt, was mittlerweile ja der Rothschild-Platz ist, also die neue, das neue Headquarters der Bank Austria in Wien. Ja, damals waren wir noch dezentral. Unmittelbar dort, technisches Zentrum, ja.
Da laufe ich immer vorbei, weil man den Praterstern so schön barrierefrei umlaufen kann irgendwie.
Ja, mit dem Gebäude verbinde ich ja wirklich auch meinen Einstieg in die Bankenbranche, vor allem auch interessanterweise Meetingräume ohne Fenster, ja. Also so stellen wir auch die Verhörungsräume vor. Aber hier war für mich, also wir hatten damals vielleicht das Thema auch, Austria Campus hat das Projekt damals geheißen, ja. Da haben wir, da war ich in den sogenannten Project Management Office, das ich leiten durfte, sehr jung damals auch, ja. Die drei Standorte, technisches Zentrum hier im 9. Bezirk, dann Praterstraße, also LaSalle-Straße.
Das war ja beim Bahnhof, ne?
Genau, das, genau, ja.
Also da
oberhalb vom Bahnhof, dieser wunderbare Glaspalast, ja.
So an neben der jetzt Riesenbaustelle.
Ja.
Dann da war kurz die RBI drinnen, nach der Bank Austria.
In der Nordbergstraße, ja. Genau, weiter genau, hinten. Ja. Ja. Genau, ja. Und der dritte Standort natürlich die legendäre Zentrale am Schottentor. Ja, wo jetzt ein Einzelhändler gehen, drinnen ist. Genau,
kannst einkaufen gehen.
Das wunderbare Oktogon habe ich da noch in Erinnerung.
Ja. Ein Broker für gutes Essen.
Ja.
So. UniCredit, irgendwo habe ich gesehen in der Vorbereitung heute auf das Gespräch, dass du auch mit Tommy Schweder zusammengearbeitet hast, mit dem Präsidenten vom, Präsident ist ja nicht Geschäftsführer vom Tennisverband, aber wir kennen ihn noch aus der Veranstalter noch der Theateroffi damals früher. Jetzt muss man erste Bank Open sagen.
Ja genau, ich habe damals die Möglichkeit gehabt, innerhalb der Bank zu einem Vorstandsassistent zu sein, ja, zum Organisationsvorstand, und dort hat der Tommy Schweder unter anderem ihm für das Kaiserwasser hinberichtet, und da hatten wir einige Berührungspunkte, und ja, das war ein sehr spannender Job, weil vor allem auch die Vielfalt der Bank, ja, die unterschiedlichen Themen. Ich habe immer gerne an dieser Schnittstelle als Brückenbauer zwischen IT und der Organisation, der Bankorganisation an sich, das sind wirklich zwei Welten. Mittlerweile hat es, glaube ich, gelegt, aber damals, kann man sich vorstellen, war es noch ein bisschen anders. Das war natürlich schon ein spannendes Thema, diese unterschiedlichsten Menschen, die in einer Bank zusammenarbeiten, die unterschiedlichen Sprachen, und jetzt kommt noch dazu, damals in der Bank Austria, ne, die Subidentitäten, ne, ACA-Mentalität, ja. Ja, als die ehemalige monetäre Visitenkarte Österreichs. Dann hat man die Z-Bank gehabt, dann oder
vor die Länderbank-Kugeln, ne, das war unser Stadtbild. Ja. Da bist du zu jung, glaube ich, aber die Z-Kugeln, die waren im Stadtbild einfach.
Ja, die kann man wirklich nicht mehr erinnern. Ne?
Ich wollte eine haben einmal, eine Z-Kugel, habe ich aber keine gekriegt. Ja. Ich wollte unbedingt eine Z-Kugel haben. Aber da wäre ich sogar, glaube ich, aus meiner eigenen Wohnung rausgeflogen, wenn ich mit einer Z-Kugel heimkommen wäre. Länderbank darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja, am Hof, ne?
Am Hof, genau. Ja, na wie auch immer, da kann man jetzt auch gut essen. Also es ist da sehr viel Kulinarik reingekommen in diese monetären Visitenkarten. Und zum Kaiserwasser möchte ich noch sagen, dort haben wir sowohl einmal ein Zertifikate-Award gehabt, dort haben wir Sporthilfe-Festeln gehabt, also ganz eine tolle Location irgendwie. Und da wird man immer ein bisschen neidig beim Vorbeirennen, weil man dort auch Mitglied sein will im Tennis-Center und so weiter. Also ganz eine wunderschöne Anlage in der Nähe des SV Donau, und du bist dann zur Donau gegangen, hängt aber nicht zusammen.
Na, ich habe nie für den SV Donau gespielt. Ja. Ich glaube auch nur einmal am Platz wirklich, ja, aber der wirklich im wunderbaren Kaisermühlen, ja, ja, liegt.
Dort hat mein Papa gespielt, ja, so ganz, ganz lang her, der war ein recht guter Kicker, ja.
Und
Willi Kreuz, Entschuldigung.
Willi Kreuz, ja.
Willi Kreuz,
ja. Das ist ein Altimspieler, ja. Ja. Kollabor, haben wir irgendwie heute auch schon gehabt, das Thema.
Da liegt es an mir, genau.
Ja, und eine kurze Episode in der Donauversicherung, und dann ging es eigentlich wieder zurück ins Bankenwesen zu meinem heutigen Arbeitgeber.
Genau, 2018 war das, glaube ich, Beginn. Ne? In Anfang 2018 bist du zur RBI gegangen. Digital Solutions steht auf LinkedIn so in der Chronologie. In eigenen Worten bitte, wie hat deine Reise da in der RBI begonnen und wie ist sie weitergegangen?
Ja, sie hat eigentlich mit dem begonnen, dass ich genau wieder an dieser Schnittstelle zwischen IT und dem Business, also den Fachbereichen, gearbeitet habe. Damals aber wirklich in den ersten Jahren der RBI wirklich das erste Mal auch in der IT situiert. Ja, also die IT wird ja auch wirklich noch innerhalb der RBI gelenkt, also nicht in einer separaten Tochtergesellschaft oder so, sondern die IT ist Teil der Bank, zumindest die Entwicklungskomponente. Und ja, das war 1,5 Jahre, und dann ging ich in einen Bereich, der mir bis dato komplett fremd war. Mhm. Komplett fremd ist jetzt untertrieben. Natürlich hatte ich Anforderungen aus diesem Bereich zu erfüllen, nämlich aber in dem Bereich, der heutzutage in aller Munde ist, nämlich Cybersecurity.
Das war vor der Pandemie noch, oder?
Das war genau ein Jahr vor der Pandemie, ja.
Und Cybersecurity ist natürlich ein Megathema. Man hört einiges an der Oberfläche, vieles wird unter der Oberfläche da sein. Wieso hast du dich für den Bereich entschieden?
Ich wollte zu dem Zeitpunkt wirklich was anderes machen. Ja. Ich habe damals für auch eine kurze Zeit meinen Führungsjob aufgegeben, ja. War dort in einer Stabsstelle aktiv und ein wichtiges Thema war, Cybersecurity in der Bank zu positionieren, nämlich, wie wir nennen, als Business Enabler, also nicht nur als jemand, der die sogenannten nicht funktionalen Anforderungen hinklatscht, ja, und die sind zu erfüllen, sondern die auch zu erklären, ja, die Sinnhaftigkeit dessen, das Warum dahinter zu erklären. Das war einer der Kernjobs und dann wurde relativ rasch unerwartet auch wieder Abteilungsleitung frei und habe dann noch 2 Jahre in der Cybersecurity am Bereich gearbeitet, wo wir sogenannte Security Coaches haben, ja, wo die wirklich in den Fachbereichen aktiv in diesen agilen Teams mitarbeiten und dort das Warum erklären, ja, und auch zeigen, wie man es implementiert. Das ist ja oft auch die technische Sprache und ich muss auch jetzt hier mal ganz klar den Disclaimer raussehen. Ich bin ja kein Techniker, ja, ich habe nie
IT studiert. Kannst du coden ein bisschen?
Was ist können? Ja,
ich
glaube, die Usability ist sehr eingeschränkt dessen, okay. Ja, aber ja. Autodidaktisch hat man sich schon ein bisschen was angeschaut, auch im Thema Cloud. Na, Cloud ist für uns ein relevanter Aspekt. Hier würde ich meinen, dass ja, es geht nicht immer darum, das Fachverständnis zu haben, sondern einfach Brücken zu bauen zu den Leuten und wirklich diese Welt, Bank, Cybersecurity und IT gemeinsam zu verbinden. Und ich würde sagen, das ist uns sehr gelungen, diese Reise, die wir da vor einigen Jahren angetreten haben. Und ja, wie es halt so ist, dann kommt da eine neue Herausforderung.
Und das ist die Position, mit der ich dich jetzt anmoderiert habe, Head of Group Resilience Management. Resilienz klingt natürlich sehr aktuell und auch irgendwie sehr leibend. Ich glaube, man muss resilient gegen alle möglichen Risiken sein in einer Bank. Er lächelt jetzt, also großer Respekt zu dieser Position. Wir werden jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, das will selbst ich nicht irgendwie, ja. Man kennt Raiffeisen, ist in Österreich sehr verzweigt, viele Länderstrukturen, viele starke Player, stelle ich mir schon mal gar nicht so leicht vor, den Job in der Hinsicht dann auch noch international. Dann gibt es so Kleinigkeiten wie Pandemien und so weiter. Reden wir mal trotzdem generell über das, was du da in deinem täglichen Job zu tun hast und wogegen man eigentlich resilient sein muss als Bank oder sollte.
Ja, ich bin einmal sehr dankbar, dass das Thema AI oder künstliche Intelligenz ja diesen Begriff der Resilienz ein wenig abgeschwächt hat, weil davor ist man also resiliente Geschäftsmodelle, resiliente Persönlichkeitsstrukturen, resilienter Vermögensaufbau, was weiß ich, was alles, ja. Hat alles auch in einer gewissen Dimension die Berechtigung, nicht falsch verstehen, ja. Aber es hat sowas wie Nachhaltigkeit, ja. Was ist nachhaltig, ja? Wissen ja, woher das Wort ja stammt, das kommt aus der Waldwirtschaft, ja. Der ursprüngliche Sinn, der Sinn der Nachhaltigkeit beim Thema Resilienz oder Resilience, wie wir natürlich auf Neudeutsch sagen, ist es so, dass wir, und das ist der Kernbereich meines Bereichs, ja, den ich führen darf, ist vor allem die Geschäftskontinuität, Business Continuity auf der einen Seite, aber auch klassische Domänen der Security wie physische Sicherheit, Objekt- und Personenschutz, ja, das aber eben auf einer Gruppenebene, das heißt von hier, Wien bis nach, ja, in den fernen Osten, ja.
Aber du bist nicht der Personenschützer, du koordinierst das nur, ne?
Genau, na Gott sei Dank, ja. sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht da sitzen. Aber na, im Gegenteil, ja, wir haben hier eine schlagkräftige Truppe hier in Wien aufgebaut, ja, weil eben auch, und das ist der dritte Aspekt, des Krisen- und Notfallmanagements, ja, und da mussten wir in der letzten Zeit ja einige Krisen durchlaufen, beziehungsweise in einer großen Krise
ist dann zum Beispiel der März 2020 auch darunter. Ist das eine Art Krise, diese Pandemie, die aus der Welt in unser Leben geschossen ist, wie nichts anderes Vergleichbares in den letzten 20 Jahren?
Ja, und das ist ein Musterbeispiel auch dafür. Man hatte sogenannte Geschäftskontinuitätspläne in der Schublade, ja, Response Plans, wie man es im Fachjargon nennt. Man kann sich vorstellen, wie werthaltig die dann waren. Diese Szenarien waren natürlich ganz andere Annahmen darunter. Aber ja, genau, das ist genau diese Geschäftskontinuität und das ist eigentlich der Ursprung der operationellen Resilienz, die ich verantworte oder wir gemeinsam verantworten, mache ich nicht allein, diesen Aspekt zu betrachten, nämlich auf der Präventionsseite, was kann ich vor dem Eintritt eines sogenannten kritischen oder disruptiven Ereignisses leisten, als auch in der Reaktion. Und in der Mitte, wir nennen das immer der Korridor zwischen den beiden Haushälften, ist die Antizipation. Also das wäre so im Fachjargon nennt man das Horizon Scanning. Man schaut sich zum Beispiel geopolitische Situationen an. Ne? Aktuell Taiwan ist so ein Thema, aber auch wenn ich mich an den Balkan, die Situation, wo wir sehr präsent sind, kann man sich herausrechnen, welche geopolitischen, momentan eingefrorenen Konflikte auch wir hier genau beobachten und daraus natürlich für andere Fachbereiche Maßnahmen ableiten. Das heißt, man macht nicht alles selbst, aber man hat diese koordinierte Orchestrierungsrolle im Group Resilience Management und das ist durchaus auch ein strategischer Ansatz, den wir hier fahren, der, ich würde sagen, mein persönliches Interesse an sich für Geschichte, aber auch für Weltpolitik verbindet, aber auch mit dem klassischen Banking an sich und mit dem Geschäft des Bankings.
Fahrt wird er das sicher nicht, es wird eher mehr als weniger, was da so an uns hereintrudeln könnte. März 2020 warst du da schon Head of?
Nein, denn diese
ist auch nicht schlecht, oder? Dass man da noch nicht. Das war der Blindflug pur, glaube ich.
Ne? Ja, aber nicht nur für unsere Organisation, wiewohl ich sage, unsere Antwort wirklich sehr gut funktioniert hat. Wir waren sehr rasch, auch mit dem Vorteil, dass wir bei uns ja prinzipiell alle mit Laptops schon mal ausgestattet waren. Also Homeoffice war jetzt nicht so das Thema, aber natürlich, es ist ja nicht nur diese Infrastruktur der Hardware, die man nutzt, sondern auch das Netzwerk, die Bandbreiten etc. Und das fällt alles in den Bereich der operationellen Resilienz, wo natürlich wir koordinierend tätig sind, aber ganz klar Verantwortliche in der IT, Verantwortliche in den Fachbereichen, in anderen Risikobereichen ein Zusammenwirken ist. Und wenn wir schon vorher von einer Krise gesprochen haben, na, wer spielt den zentralen Teil der Kommunikation aus, die dezidierte Kommunikationsabteilung, beziehungsweise als börsengelistetes das Unternehmen, das ist ja die RBI, Investor Relations auch, Aber auch ganz, ganz wichtig natürlich, Personalwesen, HR,
Und fällt da auch rein, dass man zum Beispiel Impfungen organisiert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ist das wieder andere Baustelle? Das
ist ein guter Punkt. In der Koordination sind wir da zentral mit gewesen, natürlich aber mit fachlicher Expertise unseres Betriebsarztes oder Ärztin in unserem Fall.
Jetzt ist natürlich dein Arbeitgeber eine große Bank und hat eine hohe Bedeutung in Österreich und auch im Bankensektor natürlich. Arbeitest du mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken und beziehungsweise auch mit Behörden zusammen, um sowas besser abfedern zu können? Muss sein, oder?
Muss sein, ist absolut notwendig und eines darf man nicht vergessen, das gilt auch im Bereich überhaupt der Sicherheit, aber nicht nur, wir arbeiten hier in einem nicht kompetitiven Bereich, das heißt, wir haben dieselben Herausforderungen, wir haben dieselben Learnings und warum sollte man von den anderen lernen? Also ich kann auch hier sagen, mit den anderen Finanzinstituten am Wiener Platz haben wir einen sehr guten Austausch,
Das finde ich gut und freut einen eigentlich auch zu hören. Und die spannendsten Sachen sind immer die man nicht weiß eigentlich. Trotzdem sitzt er wie so wie einer, der wie ein Fußball ausschaut und nicht wie ein Secret
Service Agent oder so. Würde ich sagen.
Wie gesagt, wir reden ja dann noch drüber. Das Jahr 2024 ist zur Hälfte durch. Was sind die Herausforderungen jetzt in einem Wahljahr? Kommt da noch was Spezielles oder ist das für eine Bank, man beobachtet es nur?
Ja, das Wahljahr jetzt in Österreich, also auch die Europawahl jetzt, sage ich mal, weniger relevant für uns in Operational Resilience. Was wir halt schon beobachten, ist eher
aufgeheizte Stimmung.
Stimmung, genau, Und jetzt auch in Anbetracht der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft, aber auch der Olympischen Spiele in Paris. Hier natürlich in dem Aspekt halt schon, man nennt das in der Reisesicherheit, gewisse Hinweise zu geben, wie man sich im Falle dessen und an, muss man ja sagen, wir haben in Wien ja auch vor 4 Jahren, 3,5 Jahren, eine Terrorattacke durchleben müssen, überstehen müssen, die Stadt. Und hier gilt es dann schon auch die sogenannte Awareness dementsprechend zu erhöhen mit Maßnahmen, kommunikativen Maßnahmen. Also, aber die Wahlen selbst sind jetzt für unser Tagesgeschäft nicht von Relevanz.
Ja.
Zumindest in direkter Hinsicht.
Klingt der Job in Summe für mich ein bisschen wie permanente Bereitschaft, natürlich wie ein Chefarzt irgendwo oder auch in einer polizeilichen Geschichte irgendwo, wo man nie weiß, was passiert. Schlaft man da gut?
Ja, also man schläft gut. Das ist, glaube ich, hängt immer vom Setup ab, vom persönlichen ja. Setup. Also es fängt ja wirklich an, in der persönlichen Bereich der Resilienz, ja. Welche Sorgen hat man, ja. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass da mal die Basis gelegt ist. In dem Fall habe ich ein sehr glückliches Familienleben, ja, mit den Kids und meiner Frau. Aber natürlich die ständige Bereitschaft. Ich sage aber auch, wir hatten nie ein Problem, in einer Notfallsituation oder Krisensituation nicht genügend Leute zu finden, die an dem, also im Emergency-Team ja mitarbeiten wollen, weil ja, das ist halt dann für jeden so Showtime, ja. Und man muss hier ganz klar den Effekt einer Krise von dem des Krisenmechanismus unterscheiden, ja. Also die Struktur, ob die dann wirklich funktionieren, die eigenen Strukturen. Also da haben wir eher das Problem, dass wir die Leute dann heimschicken im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, ja.
Du hast Familie erwähnt, ich stelle keine privaten Fragen, aber du hast das Schönste, was es gibt, hast du selbst erwähnt und du hast auch sonst noch Zeit und jetzt kommt der Shift in der Folge für ein paar sehr schöne Sachen, ein bisschen ein positiv strategischer Zugang zum Thema Wertpapiere über Dividenden und da bist du Herausgeber, sage ich jetzt mal, oder Blogger von Dividend Post. Ich sag's mal Englisch, weil ich es Englisch sagen soll, hast du im Vorgespräch gesagt. Ja,
vollkommen korrekt.
Was steckt dahinter, hinter Dividend Post?
Ja, ich habe im Vorgespräch auch gesagt, dass ich den Namen heute nicht mehr nennen würde und vor allem auch, warum ein deutschsprachiger Blog mit englischen Namen. Okay, ja, klingt modern.
Ich habe einfach geglaubt, Dividendenpost ist weg. Deswegen hast du das...
Nein, es war wirklich als der Dividend Post gedacht.
Ja. So wie der Washington Post oder so, ne?
Das wäre ein hehrer Anspruch, aber ja, so aber klingt gut, ja, ja. Jetzt, wo du sagst. Der Punkt war eigentlich eher, ich wollte am Anfang ja wirklich auch Englisch damit beginnen. Ja, mhm. Konzernsprache ist ja bei uns Englisch, wir reden sehr viel Englisch, von dem her schreiben wir auch sehr viel Englisch. Ist auch, finde ich, eine einfache Sprache im Schreiben von Artikeln, von Beiträgen. Nichtsdestotrotz ist es relativ rasch auf Deutsch umgeschwankt. Ja, ich war ja am Anfang ja auch auf vorwiegend in den sozialen Medien, weil ich keine Zeit für einen Blog hatte, ja. Berufswechsel und zweites Kind ist gekommen in der Zeit. Also vielleicht sollte man auch zeitlich das Ganze einordnen. Das war 2021, Anfang 2021.
Okay, die Pandemie habt ihr verkraftet
irgendwie. Ja, genau, ja. Ja. Und da habe ich mir, und das ist auch ein Hintergrund, Aspekt, der nicht unwesentlich, weil du hast das Thema vorher Zeitmanagement auch genannt. Ja, es ist auch sehr viel zu arbeiten und ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Also Work-Life. Balance oder irgend sowas, mhm. ist eigentlich irrelevant. Es ist Blending und es ist wunderbar, so wie es ist. Ja. Und ich sage auch, wenn man sich anstrengt, bei unserem Arbeitgeber zahlt sich das auch aus und so soll es auch sein. Aber wie kommen wir jetzt zurück auf das andere Thema? Genau, ja, ich habe ja 2019, jetzt haben wir beim Thema Fußball, ja, aufgehört zum Fußballspielen, ja, einfach 3 Knieverletzungen war genug, ja, und ich kann mich auch erinnern an eine Knieverletzung, da war mich wirklich ein bisschen länger ausgefallen, das hat meinem Job jetzt dann auch nicht so viel Spaß gemacht, ja, mit Krücken da durch die Gegend zu hüpfen, wenn es überhaupt hüpfen war. Auf alle Fälle habe ich dann so eben, ja, zweites Kind und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie so das Hobby ausleben, ja, Zeit ist ja trotzdem da, man bist ja deutlich sportlicher als ich, okay. Und ja, aber du kennst das, wenn irgendwas wegfällt, dann ist ein Pensum da. Man ist gewohnt, erstens mal ein Pensum zu gehen und zweitens irgendwie die Zeit sinnstiftend, für sich selbst sinnstiftend, das ist das Allerwichtigste, ja, zu nutzen. Und das geschah halt dann auch mit der Dividend Post, anfangs in den sozialen Medien und mittlerweile als Blog. Und ja, macht mir Riesenfreude. Das Thema Dividenden spielt eine Rolle, wiewohl ich eher auf den Aspekt der Dividendenqualität und damit das Dividendenwachstum in den Fokus lege. Und dementsprechend eine langfristige Perspektive verfolge im Sinne von Zeithorizont schlägt Zeitpunkt.
Jetzt komme ich, warum du heute mein Gast bist. Du bist, glaube ich, mein 285. Gast in dieser Serie und ich habe aufgerufen, an die Hörerinnen und Hörerschaft doch Tipps zu geben, wen ich als meinen 300. Gast einladen darf. Und da hat die Flora, eine Hörerin, hat geschrieben und ich sage danke dafür. Erst diese Woche bin ich tatsächlich auf einen Österreicher in einer Jubiläumsfolge vom Finanzrocker Podcast gestoßen, Clemens von Dividend Post. Finde ihn recht sympathisch und dürfte zumindest einiges an Wissen im Bereich Unternehmensanalyse und Investieren allgemein mitbringen. Ich habe dann geschaut, bin auf dich gestoßen, war gar nicht so leicht und so ist das entstanden. Also ich finde das gut, ich finde ihn recht sympathisch und er dürfte einiges an Wissen mitbringen. Und ja, und du hast da in der Tat einiges an Wissen aggregiert, hast auch ein Depot. Sowas liebe ich immer besonders, wenn man sich auch irgendwie messen lässt, weil wir Journalisten, ich hasse das, wenn dann einer im Nach, habe ich immer schon gesagt, und so Depot zählt. Nur Bares ist Wahres, da kommen wir dann auch noch dazu. Du machst ein Real Money Depot, das genau. Du auch öffentlich zeigst, oder? Auf ja. Der dividendpost.at.
Genau, vielleicht auch da die Idee dazu. Erstens mal bin ich ein Riesenfan von Skin in the Game.
Ja. Ja.
Ich bin aber auch...
Mit dem Christoph Boschan freuen, ist sein Lieblingsspruch momentan.
Ja, okay, ja. Das ist auch gut so, ja. Skin in the Game zu haben, aber auch Kontext dazu zu geben. Und ich bin gefragt worden, ich meine, unzähligerweise, und natürlich hat es einen gewissen Voyeurismus, wenn man sich in den sozialen Medien begibt, ja, den kann man sich nicht, glaube ich, ganz fernhalten. Wie schaut denn dein privates Depot aus, ne? Angefangen erst zu ihnen jetzt den Kontozugang geben und da kann sie einloggen und dann, genau. Oder welche Depots sind
noch, ist weißt noch du, Anzeige. In welchem Bereich ich arbeite?
Genau. Und genau, dass du sagst, nämlich im Bereich Cybersecurity hat man sowieso ein gewisses, sag ich mal, Vertraulichkeitsprinzip und ich meine, unabhängig davon, dass ich das nie machen würde. Jetzt habe ich gesagt, okay, aber es wäre schon mal interessant, so den eigenen Gedankengängen zu Investments zu dokumentieren für sich selbst, ja, und das wirklich von Beginn an aufzubauen. Mittlerweile seit über 2 Jahren habe ich mit diesem Dividendenwachstumsportfolio begonnen, das eben ein Real-Time-Money Depot ist, also wirklich eigenes investiertes Geld, mit mittlerweile 26, 27 Investments, ja, hat er dann so irgendwo bei 30.
Angeschaut, ja,
schön. Ja. Bei 30, 35 Einzelwerten, das ist ein Einzelwertdepot, auch ganz wichtig, ja. Aber zu jedem dieser Investments gibt es einen Investment Case, der ja zumindest Hälfte einer Bachelorarbeit wahrscheinlich von Umfang her umfasst, qualitativ hoffentlich auch dem entspricht, ja, dementsprechend die Investmentthesen zu dokumentieren, sich aber dann auch der kritischen Auseinandersetzung Diskussion zu stellen. Und das ist der wesentliche Punkt, warum dieses Echtgeldportfolio ins Leben gerufen wurde, einfach um meinen Weg, wie ich investiere, illustrativ mit Echtgeld darzustellen.
Und das ist für mich Financial Literacy, wie es gehört. Ja, absolut. Also ich bin dabei, es natürlich mache seit Jahrzehnten öffentliche Musterdepots jetzt über ein Wikifolio und so weiter. Und ich glaube, nur so geht es irgendwie, weil ansonsten wären wir wirklich abstrakt mit dem Finanzwissen. Und als Fußballfans, ich habe es gestern erst wieder gesagt beim Zertifikate-Award, ich kann zwar die Abseitsregel verstehen, aber wenn ich nie im Stadion war, werde ich kein Fan sein. Also Skin in the Game auf jeden Fall. Du hast keine österreichischen Titel aktuell drinnen.
Im öffentlichen Depot.
Im öffentlichen, okay. Das hängt mit deinem Job zusammen vielleicht, oder?
Weniger, weil ich in dem Bereich ja keinen Kundenkontakt habe, ja.
Okay.
Ich muss aber auch ehrlicherweise jetzt einschränken, dass für dieses Beuteschema, wenn man so möchte, ja, für den Scope des Echtgeldportfolios, aufgrund der zwar hohen Dividenden, aber nicht ganz so konsistenten Dividendenzahlungen, jetzt wenig in Frage kommt in Österreich. Wir haben es ja heuer erlebt mit der Meyer-Mellenhof, die ja um 2/3, glaube ich, Dividende gekürzt hat. Ja, war davor wirklich 25 Jahre ununterbrochen Dividenden, ich glaube 20 Jahre davon auch gesteigert. Ja, das war quasi das letzte Mohikaner in Österreich, aber wir haben trotzdem tolle Unternehmen in Österreich. Hidden Champions würde ich sie gar nicht nennen, weil sobald du an der Börse bist, bist du ein Hidden Champion, meiner Meinung nach. Ja, die ganzen Transparenzregeln, die ja da beim Reporting notwendig sind. Eine Wienerberger fällt mir hier ein. Ein tolles Unternehmen, ja, Weltmarktführer in ihren Segmenten und sicher momentan eine schwierige Lage, aber das wäre durchaus ein Kandidat gewesen, aber wie gesagt, ist man halt auch ein wenig zu zyklisch. Ja? Wir haben halt sehr viele Zykliker im ATX.
Das muss man auf jeden Fall bestätigen. Ja. Du machst auch Podcasts. Du bist zu Gast. Nur Bares ist Wahres, habe ich erwähnt. Ganz eine tolle Folge. Und mit dem Luis Passos machst du gemeinsam auch Geldgeschichten. Und das ist eine wunderbare Schnittmenge, die wir beide eigentlich haben. Ich bin auch sehr geschichtlich interessiert, aber du noch mal viel mehr. Was steckt hinter Geldgeschichten? Ich werde den Podcast verlinken, genauso wie die Dividendenpost natürlich. Was erwartet mich da als Hörerin, Hörer, wenn ich in Geldgeschichten reinhöre?
Bei diesem Podcast und den Luis hatte ich kennengelernt vor gut 2 Jahren oder schon vor 3 Jahren, als ich ihn zu einem Interview eingeladen habe. Ja, und ich habe... Also wir sind irgendwie in eine Diskussion gekommen und haben gesagt, ja, und Geschichte, und der Luis ist sehr geschichtsinteressiert und kennt sich wirklich toll aus. Und ich habe ja neben meinem BWL-Studium ja auch Wirtschaftsgeschichte, also mit dem Fokus auf Wirtschaftsgeschichte hier an der Universität Wien studiert. Und das haben wir irgendwie ins Reden gekommen und wir haben gesagt, da machen wir doch einen Podcast, ja. Lass uns doch über so Geldgeschichten, also die beiden schönsten Nebensachen der Welt, wie wir nennen, nämlich einerseits Wirtschaft und andererseits Geschichte verbinden.
Fußball.
Und, ja, Fußball verbindet eh. Er hat ja momentan sehr viel zu feiern mit Bayer Leverkusen,
Ja, Wahnsinn, ja.
Ich weniger im Westen Wiens, ja. Das Herz beheimatet.
Hier, genau. Ja. Aber das Never Losen war spannend heuer, ne?
Ja.
Schade eigentlich.
Ja, aber Atalanta war auch Eine tolle Geschichte. Aber auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir einmal im Monat einen Podcast für uns. Wir suchen uns ein Thema raus, über das wir gemeinsam sprechen. Oder jeder sucht für sich ein kürzeres Thema raus, über das er spricht. Oder im dritten Format, wir laden uns jemanden ein. Und ich schaue dich auch gerade da sehr genau dabei an. Ja?
Unglaublich gerne. Ich liebe Historie zur Wiener Börse und würde gerne mal mit euch plaudern.
Ja, gerne.
Ich lasse den Sport jetzt in dieser Folge kurz, weil wir was verlinken werden. Deswegen habe ich auch diese E-Quadrat-Frage am Anfang mit Weltfußball. Da werden wir dann auf jeden Fall noch weiterreden. Noch in der Sportwoche-Folge, die dann schon gesendet sein wird, besprechen. Ja, was taugt dir an der Gemengelage neben der tollen Familie? Die lasse ich mal weg, die ist sowieso super. Was du alles so machst, wie bringt man es unter und was taugt dir in diesem Mix deines Lebens, den du dir selbst ja gebastelt hast?
Also wenn ich mal so meine Leidenschaften anschaue, darf ich die alle vollkommen ausnehmen, auch innerhalb des Jobs. Das sind ja alles Themen, die man auch im Job gut
authentisch so rüberkommen,
authentisch rüberbringen kann, auch mit meinen Stakeholdern innerhalb der Bank. Ich glaube, die sind immer sehr überrascht, wenn ich über den Kapitalmarkt spreche und ja meine Passion dazu mitteile. Also das hilft ja auch beim Brückenbauen, um das Wort auch nochmal in den Mund zu nehmen. Das ist das eine, Geschichte sowieso. Ja, aus der Geschichte kann man sehr viel lernen. Sie reimt sich ja, obwohl dieses, ich glaube, Mark Twain hat man das zugeordnet, ne? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Hat man, glaube ich, schon einigen Leuten zugeordnet, das Zitat. Ja. Daraus kann ich durchaus auch gewinnen, wiewohl wir schon immer denken, die Aktualität ist immer unter anderen Kontextbedingungen. Ja? Und das ist halt was in unserem Job, in Resilience Management, wo wir einfach diese ganzheitliche Sicht auf Themen einnehmen. Viel Expertise einbauen in unsere Annahmen, die nicht unserer eigenen Expertise entspricht, aber viele Experten eben mit einbinden können, und es ist eine sehr integrative Rolle innerhalb der Bank, und mir gefällt das total, an dieser Schnittstelle zu unterschiedlichsten Bereichen zu sein. Und wir haben vorher die Bereitschaft im Fall, es kann was passieren, ja, aber das ist halt schon das Salz in der Suppe, ja, den Job dann, diese außergewöhnlichen Situationen, wo du wirklich auch den Impact, den du stiftest für die Bank, ja, indem du die kritische Geschäftskontinuität aufrechterhältst, das halt zeigen kannst, ja, und wir werden da oft genug auf Prüfstand gestellt, ja. Und es ist natürlich ein sehr interessantes, wie soll ich sagen, Umfeld auch mit dem Regulator, ja. Passiert da sehr viel, ja. Jetzt kommt ja der Digital Operational Resilience Act, ja, also wirklich auch Resilience in der Regulatorik.
Das klingt aber, als würde es nerven irgendwie. Das möchte ich da jetzt nicht in den Mund legen, aber davor hätte ich jetzt zum Beispiel schon wieder Angst.
Ja, weil ja, es alles ist, lernen es muss. Definitiv vieles dokumentieren, aber es ist nicht so, dass nichts da wäre. Ja, ich glaube trotzdem, im Sinne einer Professionalisierung innerhalb der Branche ist es notwendig. Die Frage ist immer, ist es der externe Druck oder ist es der intrinsische Druck einer Organisation? Und wichtig ist aber, dass man sich diesen Druck nicht gegenstellt, sondern eben gemeinsam das Sinnstiftende daraus zieht, im Sinne der gesamten Bank.
Und frei nach Monty Python komme ich jetzt noch now to something completely different, nämlich sautanz.at.
Ja, ich habe es kam schon heraus.
Was jetzt kommt?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Nicht der Sautanz, auf alle Fälle.
Den habe ich auch irgendwo gefunden, oder
du hast man gesagt. Jetzt haben wir schon vorher die Sportbegeisterung, die Kapitalmarktbegeisterung und dann natürlich auch die Jobbegeisterung, wobei ich da noch ganz kurz auch mitgeben möchte, und das verbindet eben auch sautanz.at. In allen Dimensionen geht es auch um die Menschen, ja, also mit den Menschen, mit denen man sich umgeben darf. Und das sind einfach wunderbare Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich habe tolle Führungskräfte erleben dürfen, habe auch jetzt tolle Führungskräfte, habe tolle Teams, ja, die extrem sich mit der Arbeit identifizieren, die berühmte Extrameile gehen, und ich glaube, das braucht unser Land, absolut. Ja.
Ja.
Und der Sautanz ist meine Brücke, die ich mir auch wiederum gebaut habe, in mein Heimatbundesland, dem Burgenland, ja, das ich schon vor über 20 Jahren, 25 Jahren verlassen habe, ja. Und hier habe ich das Privileg, mit zwei Freunden alle zwei Wochen einen Beitrag über das Burgenland, in welcher Fasson auch immer, ja, sei es jetzt über burgenländische kulinarische Themen, ich habe eher die Wirtschafts- und Sportthemen, oder über die Natur an sich, über, ja, zu blocken, ja, auf sautanz.at. Zwischen Sau und Tanz ein Bindestrich.
Und Musiker warst du auch mal.
Ja, aber das ist schon sehr lang her, und,
welche Richtung?
Okay, das sagt er jetzt nicht, nein. Sehr laut.
Okay.
Und ja, ich war damals auch gewohnt, ein Mikro in der Hand zu halten. Ich bin sehr froh, dass es da, die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass es hier auf YouTube irgendwelche Videos oder so gibt. Ja.
sehr laut, so Motorhead oder Sepultura in die Richtung. So.
Ja, wobei eher Richtung Half Heart, Darkest Hour, so in die okay. Hardcore-Bewegung, Champion war damals auch, ja.
Da lernen die Ohren dann Resilienz höchstwahrscheinlich, ne?
Ja.
Wenn man sich's anhört und nicht gut abgemischt.
Ja, ich glaube, ich habe relativ früh damit aufgehört mit 19, also von dem habe ich keinen bleibenden Ohrenschaden, also ich denke es mir zumindest, ja, ein Hörschaden davongetragen. Aber ja, war auch eine tolle Zeit, weil, wie es halt so ist, Teamplay, ja. Und Teamplay zieht sich eigentlich durch all die Aspekte und Aktivitäten, die ich in diesem Leben so gestalten darf, durch.
Du wirkst unglaublich entspannt und als Head of Resilience erwartet man auch, dass man selber resilient ist, sonst wäre es, glaube ich, eine Themenverfehlung irgendwie.
Ja, und da haben wir wieder persönliche Resilienz beim Thema Vermögensaufbau. Und ich glaube hier, und da bin ich auch wirklich dankbar, auch deinen ganzen Initiativen, die du treibst, ja, in Österreich, Finanzbildung ist definitiv ein Beitrag, Vermögensaufbau, langfristig orientierter Vermögensaufbau, ein Beitrag zur persönlichen Resilienz.
Ja, definitiv. Wir reden über Sport in einer Sonderfolge, die wird dann schon verlinkt sein. Ich spiele mal jetzt meinen Abspann. Lieber Clemens, ich glaube, ich muss der Flora danken, ja, dass sie mich auf dich gebracht hat, an euch da draußen. Ich glaube, eine absolut inspirierende Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite. Der Sporttalk wird verlinkt sein.
Vielen Dank, Christian. Ciao.
Ciao. Thank you.